Ja, mit Jesus unterwegs heißt die Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Mit Jesus unterwegs, weil ich glaube, das heißt Christsein. Es geht um Jesus in unserem Glauben. Und ich glaube, es ist notwendig und wertvoll für uns als Christen, die wir uns nach Jesus Christus nennen, uns Gedanken darüber zu machen, was war Jesus denn eigentlich wichtig? Wie war er denn auf dieser Welt unterwegs? Was war seine Absicht? Worauf hat er es abgesehen? Und wir wollen heute einige Geschichten anschauen, wo Jesu Konflikt mit den religiösen Führern, mit den Gruppierungen der damaligen Zeit beginnt zu eskalieren. Und wo eigentlich deutlich wird, Jesus hat nicht so gelebt, wie die Leute es damals von ihm erwartet haben. Und vielleicht ist es auch für uns unerwartet, den Weg, den Jesus geht. Jesus geht nämlich einen neuen Weg und macht sich Feinde. Das ist die Überschrift. Jesus geht einen neuen Weg und macht sich Feinde. Wir haben in den vergangenen Predigten schon gesehen, dass Jesus immer wieder mit Pharisäern und Schriftgelehrten zusammengestoßen ist. Die Menschen damals haben den Eindruck gehabt, hey, so wie Jesus, so predigt ja keiner unserer Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten kommen und schauen Jesus zu und hören Jesus zu und stören sich daran, dass er Sünden vergibt, obwohl es eigentlich Gott vorbehalten ist. Und dass er sich mit Menschen befasst, die nicht gemäß der Regeln der damaligen Zeit gelebt haben. Und das, wir sehen, wie das weitergeht. Und ich habe eben gedacht, ich möchte es gern ein bisschen veranschaulichen heute. Ihr wisst ja, dass ich absolut perfekt zeichnen kann. Ich glaube, wir sehen in dem Text, den wir heute anschauen, sehen wir, dass Jesu Weg und der Weg der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass die eben miteinander kollidieren. In dem ersten Text, und ich werde ihn heute nicht alles lesen, sondern ich werde immer nur Auszüge daraus lesen, in dem ersten Text, den wir miteinander anschauen wollen, das ist ab Markus 2, Vers 18, da geht es um das Thema Frömmigkeit. Es geht ums Thema Fasten. Ich weiß nicht, wer von euch fastet. Fasten war im Alten Testament gar nicht so extrem vorgeschrieben. Wenn ich richtig weiß, ist es nur im Blick auf den großen Versöhnungstag im Gesetz geregelt gewesen, dass die Menschen des Volkes Israels fasten sollten. Aber die Pharisäer, also es war ja eine religiöse Partei damals, das war sozusagen die Basisbewegung, es hat etwa 6000 Pharisäer gegeben, zur Zeit Jesu sind so Schätzungen. Da waren nicht nur die Intellektuellen dabei, sondern da waren auch die einfachen Menschen dabei. Und ihr Anliegen war es ja, besonders gut zu leben, besonders heilig zu leben. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas 18, dass ein Pharisäer im Gebet zu Gott ja sagt, dass er zweimal die Woche fastet. Die Pharisäer haben zweimal die Woche gefastet. Und zwar montags und donnerstags. Obwohl das im Gesetz nicht vorgeschrieben war, weil sie Gott beweisen wollten, wie ernst sie es meinen, wie gut sie sind. Und auch Johannes der Täufer hat gefastet. Johannes der Täufer war ja der Jesus angekündigt hat, der in der Wüste war und der sich da von Heuschrecken und wildem Honig ernährt hat. Und auch seine Jünger haben dementsprechend gefastet. Und den Leuten ist es aufgefallen, warum entspricht Jesu Frömmigkeit nicht unserer Frömmigkeit? Warum leben Jesu Jünger weniger heilig? Wir haben gesehen, dass Jesus ja genau das Gegenteil war von Johannes dem Täufer. Für Jesus hat man ja Schimpfwörter erfunden und hat ihm gesagt, er sei ein Freund der Fresser und Weinsäufer. Jesus hat sich zu Zöllnern und Sündern hingesetzt und hat mit denen gegessen. Und Essen war ein Ausdruck der Annahme, der Gemeinschaft, dass man Zeit miteinander verbracht hat. Es ist ja heute noch was Wertvolles, wenn wir Leute zum Essen einladen und Leute zu uns kommen. Und Jesus hat mit denen gegessen und auch seine Jünger haben nicht gefastet. Und die Leute haben sich gefragt, Jesus, warum stimmt deine Frömmigkeit nicht mit der Frömmigkeit überein, die die Pharisäer und Schriftgelehrten lehren? Und dann ist interessant, was Jesus darauf antwortet. Er sagt zunächst mal, wisst ihr, wenn der Bräutigam da ist, dann macht es keinen Sinn zu fasten. Er spricht in einem Bild. Er spricht von einer Hochzeit und Hochzeiten waren damals nicht die Sache von ein paar Stunden oder einem Nachmittag und einem Abendfest, sondern jüdische Hochzeiten gingen eine Woche, in Ausnahmefall sogar zwei Wochen. Und zu einer Hochzeit, sagt Jesus, passt es überhaupt nicht, dass da Leute sitzen, die fasten. Nein, da wurde gegessen, da wurde geschlemmt, da wurde Wein getrunken, da wurde gefeiert, dass da eine neue Ehe entsteht. Und er meint mit diesem Bild, will den Menschen erklären, dadurch, dass ich da bin, gibt es im Moment keinen Grund zu fasten. Und er will den Leuten auch deutlich machen, dass ihr Fasten, ihre Frömmigkeit nicht die Voraussetzung für Gottes Liebe ist. Jesus hat nie danach gefragt, hast du genügend gefastet, bevor er Menschen geheilt hat, bevor er Menschen vergeben hat. Sondern er ist barmherzig gewesen, weil er gemerkt hat, die Menschen brauchen Gottes Liebe, brauchen Gottes Vergebung. Er hat nicht gefragt, genügst du meinem Maßstab? Sondern er hat gesagt, ich hab dich lieb, ich gebe dir das, was du brauchst. Und so erinnert, möchte er den Menschen sagen, wisst ihr, ich bin der Bräutigam. Und für Leute, die das Alte Testament kannten, und das war ja damals so, oder? Die Leute sind ja von Kindesbeinen an in die Synagoge gegangen, da wurde das Alte Testament gelesen. Und im Alten Testament war das Bild von Braut und Bräutigam verbreitet. Und wer war die Braut? Ja, das war das Volk Israel. Und der Bräutigam, das war Gott. Und so beansprucht Jesus hier ganz subtil, dass er nicht irgendjemand ist, sondern dass er der ist, der im Auftrag Gottes da ist. Und dass er jetzt mit diesem Volk einen anderen Weg geht. Und er gebraucht dazu noch zwei weitere Bilder. Offensichtlich war das einleuchtend für die damalige Zeit. Ich bin ehrlich gesagt nicht so gut im Nähen und im Wein machen, dass ich das nachvollziehen kann oder nachprüfen kann. Aber es steht in Jesus erklärt den Menschen seiner Zeit, dass es ja keinen Sinn macht, auf ein altes Kleid, was einen Riss hat, einen neuen Flicken zu nähen. Ich weiß ja nicht, ob das mit unseren Kleidern heute noch stimmt, aber Jesus, es war logisch, man flickt ein altes Kleid nicht mit neuen Fetzen, weil sonst der Riss noch größer wird, sagt Jesus. Und bei der Weinherstellung hat Jesus gesagt, man tut die alten Schläuche, wo schon mal Wein drin war, die schon mal dem Gärprozess ausgesetzt waren, die haben offensichtlich nicht in Fässern Wein hergestellt. Da füllt man nicht in diese alten Schläuche nochmal neuen Wein rein. Denn wenn der Gärprozess nochmal stattfindet, dann würden sie reißen und dann ist alles kaputt. Der gute Wein und der Schlauch. Was Jesus damit sagen will, ist, ich bin gekommen, um einen neuen Weg zu Gott zu zeigen. Ich bin gekommen, nicht einfach nur, um euch ein paar neue Regeln zu geben, um eure Frömmigkeit zu polieren, um mit euch gemeinsam das Judentum zu verbessern, sondern ich bin gekommen, um einen neuen Weg zu Gott zu zeigen. Und dieser Weg bin ich, sagt Jesus. Ich bin der Bräutigam. Ganz subtil spricht Jesus über die Frömmigkeit der damaligen Zeit. Und man merkt, da entsteht ein erster Konflikt. Und das Ganze geht noch weiter. In dem nächsten Text geht es nicht mehr um das Fasten, sondern es geht um den Sabbat. Die Jünger sind am Sabbat rumgelaufen und hatten Hunger. Und es war im Gesetz damals erlaubt, sich an fremden Feldern zu bedienen. Man durfte, wenn man Hunger hatte, in ein Feld greifen, mit der Hand einige Ähren abreißen und damit sich den Hunger stillen. Was verboten war, was als Raub gegolten hätte, wäre, wenn man da eine Sichel nimmt und erntet, oder? Aber es geht nicht um Raub und Diebstahl, sondern es geht um Sabbat. Denn Gott hat gesagt, am siebten Tag sollt ihr ruhen. Und die Pharisäer, die sehen das. Die merken das. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen, um die Körner zu essen. Und da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat? Also wiederum geht's nicht nur um Frömmigkeit, sondern es geht um Regeln. Jesus hält sich nicht an die Regeln der Pharisäer. Jesus hält sich nicht, entspricht nicht den Erwartungen der Pharisäer. Jesus hat am Sabbat sich nicht so verhalten wie ein frommer Pharisäer, die Vorzeigefrommen der damaligen Zeit, nach denen allen ja möglichst nacheifern sollten, weil man sich dann erhoffte, von den Römern befreit zu werden. An diese Regeln hält sich Jesus nicht und das stört die Pharisäer und es kommt weiter zu einem Konflikt. Und Jesus spricht mit den Pharisäern darüber und sagt, wisst ihr, wenn ihr eure Bibel genau lesen würdet, dann würdet ihr merken, dass es mit dem Sabbatgebot nicht darum geht, die Regeln einzuhalten, sondern dass der Sabbat von Gott gemacht ist, um dem Menschen zu dienen. Und er bringt dafür zwei Beispiele. Er erinnert an David. Und David hat sich als angehender König mal im Tempelheiligtum, im Heiligtum, Tempel wurde erst nach David gebaut, bedient und hat die Schaubrote genommen, weil er Hunger hatte und weil er nichts anderes zu essen hatte. Er hat Brote genommen, die eigentlich Priestern vorbehalten waren und hat damit eigentlich das Gesetz gebrochen. Und Gott hat es überhaupt nicht bestraft. Weil es Gott nicht darum geht, dass wir perfekt die Regeln einhalten, sondern weil es ihm darum geht, dass er mit diesen Regeln uns als Menschen dienen will. Und deswegen sagt Jesus dann, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht nicht darum, dass die Regeln über den Menschen stehen, sondern diese Regeln sollen den Menschen dienen. Und es macht keinen Sinn, Jünger dafür zu kritisieren, dass sie ihren Hunger stillen, dass sie ihr normales Bedürfnis stillen und damit gegen Regeln verstoßen. Jesus sagt nicht, dass der Sabbat nicht Sinn macht. Jesus hat kein Problem damit, dass Menschen fasten. Aber er will, dass die Pharisäer und die Menschen verstehen, mein Weg ist ein Weg, der Mein Weg ist ein Weg, der Menschen in den Blick nimmt. Mein Weg ist nicht die Befolgung von Vorschriften. Mein Weg ist nicht so tun, als ob, damit alle sehen, wie gut ich bin. Mein Weg ist, dass Menschen aufblühen. Dass Menschen bei Gott zur Ruhe kommen. Und man merkt, wie dieser Riss durch das Markus-Evangelium geht. Wie dieser Riss durch das Leben von Jesus geht. An einem bestimmten Punkt spricht Jesus dann zum Beispiel über die Reinheitsgebote, über das, was man essen darf und nicht essen darf. Und er erklärt den Menschen, wisst ihr, es ist nicht so entscheidend, was ihr esst, sondern es ist entscheidend, was aus eurem Inneren kommt. Denn Hass, Neid, Mord, Eifersucht haben ihren Ursprung in unserem Herzen und nicht im Essen. Oder Jesus erklärt dem Volk, seinen Jüngern eines Tages, wisst ihr, der Tempel, der wird zerstört werden. Der Tempel, der wird zerstört werden. Und er wird nicht mehr aufgebaut. Der Tempel, das war damals das Zentrum ihrer Religion, das Zentrum ihrer Regeln, da hat man Opfer dargebracht. Und Jesus weist immer wieder auf sich selbst hin. Er sagt hier, bei eurer Frömmigkeit, beim Fasten, es geht nicht darum, einfach fromm zu sein, sondern es geht darum, dass ihr mit mir als dem Bräutigam unterwegs seid. Dass ihr den Weg geht, den ich gehe. Und dieser Weg, den ich gehe, der ist für Menschen. Gott will, dass Menschen aufblühen und nicht sich an irgendwelche Maßstäbe halten. Und er setzt noch eins darauf. Er sagt, der Menschensohn, also ich selbst, Jesus bezeichnet sich selbst ja immer als Menschensohn, ist der Herr über den Sabbat. Wieder streicht Jesus heraus, wisst ihr, wenn ihr mir zuhört, dann versteht ihr, was Gottes Weg ist. Dann versteht ihr den Sinn hinter den Gesetzen. Dann befolgt ihr nicht nur die Gesetze, sondern dann versteht ihr, wozu die Gesetze da sind. Und es geht noch weiter. Der Konflikt eskaliert weiter. Und jetzt wird es noch deutlicher. Jetzt ist die Frage, worauf liegt unser Fokus und worauf liegt Jesu Fokus? Wir lesen im nächsten Abschnitt in Markus 3, dass Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging und dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Jetzt sitzen die Feinde Jesu da, die Gegner Jesu da und suchen nicht mehr das Gespräch mit ihm, fragen nicht mehr nach, worum geht's hier eigentlich, sondern jetzt suchen sie nach dem Grund, ihn anzuklagen, gegen ihn selbst vorzugehen. Und das Perfide ist, sie warten darauf, dass er etwas Gutes tut. Sie warten darauf, ob er denn am Sabbat es wagt zu heilen. Und Jesus merkt das. Und ruft diesen Mann nach vorne. Steh auf und komm nach vorne, sagt Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig am Sabbat, Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und Markus schreibt dann, sie schwiegen. Da antwortet niemand darauf, weil die Antwort klar ist. Der Sabbat ist nicht Selbstzweck, sondern die Ruhe, die Zeit bei Gott ist dafür da, um Menschen zu lieben. Und wenn unsere Regeln uns im Weg stehen, um Menschen zu lieben, dann sind unsere Regeln falsch. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn. Und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz, dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Und sie war geheilt. Jesu Fokus liegt auf dem Menschen. Ihm, auf dem Weg, den er geht, geht es darum, was er für diese Menschen tun kann. Geht es darum, dass diese Menschen zu Gott kommen können? Geht es nicht nur um äußeren Gottesdienst, um ordentliches Verhalten, sondern geht es um unser Herz? Und er stellt diesen Pharisäern die Frage, wo ist eure Liebe? Wo ist euer Verständnis für das, was Gott am Herzen liegt? Wo ist eure Bereitschaft, Menschen zu helfen? Geht es euch nur um eure Selbstdarstellung? Geht es nur darum, alles richtig zu machen? Und das Krasse ist, dass der Markus sagt, unmittelbar, nachdem die Pharisäer die Synagoge verlassen hatten, ich lese es mal, Markus 3, Vers 6, die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Am Ende steht die Feindschaft. Die Pharisäer sind nicht bereit, Jesus zuzuhören. Sie sind nicht bereit, ihn zu verstehen. Sie sind nicht bereit, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Frömmigkeit der Prüfung zu unterziehen. Entspricht das, was wir glauben, überhaupt dem, was Gott von uns will? Sondern sie möchten auf ihrem Weg beharren. Und indem sie auf ihrem Weg beharren, heißt es, dass der Weg Jesu ans Kreuz geht. Denn sie fassen den Beschluss, Jesus zu beseitigen. Sie suchen nach der Möglichkeit, Jesus wegzuschaffen. Es geht nicht mehr um Einheit mit ihm, sondern es geht auch nicht mehr um Verständigung über Sachfragen. Es geht nicht nur darum, ihn anzuklagen, sondern es ist klar, Jesus muss weg. Und dabei wird dieser Tod am Kreuz von Jesus nicht zum Ende des Wegs, den Jesus geht, sondern zur Erfüllung des Weges, den er geht. Jesus stirbt am Kreuz, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns in was reinzwängen möchte, sondern weil er uns frei machen möchte von der Macht der Sünde, weil er Vergebung ermöglichen möchte, weil er uns einlädt, Gottes Liebe neu zu entdecken. Jesus stirbt am Kreuz, weil er uns damit zeigt, du bist eingeladen, zu Gott zu kommen, bevor du die Regeln der Frömmigkeit befolgt hast. Jesus sagt nichts gegen das Fasten, aber er sagt, wenn es nur ums Fasten geht und nicht mehr um, nur noch ums richtige Leben geht und nicht nur um die Beziehung zu Gott, nicht mehr um die Zeit mit dem Bräutigam, nicht mehr die Freude an Gott, dann fehlt euch was. Dann habt ihr den Weg, meinen Weg verlassen. Wenn es nur noch darum geht, das Gesetz einzuhalten und sogar das noch zu toppen, oder? Dann habt ihr nicht verstanden, wozu das Gesetz da ist. Das Gesetz ist dazu da, die Regeln sind dazu da, um euch einen Lebensraum zu eröffnen. Nicht um euch abzuhalten, euren nötigsten Hunger zu stillen oder einem Kranken zu helfen am Sabbat. Jesu Weg ist kein Weg der Lieblosigkeit, sondern ein Weg der Barmherzigkeit. Jesus sagt das mal ganz bewusst zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, lernt, was in Hosea 6, Vers 6 steht, im Alten Testament. Gott hat Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und so öffnet Jesus einen neuen Weg zu Gott. Deswegen gibt es ein neues Testament. Deswegen feiern wir heute nicht mehr nach dem Alten Testament Gottesdienst. Nicht, weil das alles unwichtig gewesen wäre, sondern weil Jesus einen neuen Weg eröffnet hat. Nicht nur den Weg, etwas Bestimmtes zu tun, sondern den Weg, mit Gott selbst unterwegs zu sein. Nicht nur Regeln zu befolgen, sondern den Herrn des Sabbat kennenzulernen und mit ihm zu leben. Er geht ans Kreuz, weil er dort für uns stirbt, weil er uns liebt. Und ich finde es krass, wir haben uns als Leitungsteam in der Schulung, die wir gerade machen, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie entstehen Konflikte? Und ich finde es so krass zu merken, dass das, was in der Konfliktforschung vorhanden ist, eigentlich auch in dem vorhanden ist, was Jesus hier lebt, was hier passiert. Denn die Konfliktforschung sagt, in der ersten Phase geht es im Konflikt immer um die Sache. Da kann man noch miteinander reden, da kann man noch über Fragen miteinander ringen. Und in einem zweiten Schritt geht es gegen die Person. Und wir haben gehört, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten darauf gewartet haben, einen Grund zu finden, jemanden anzuklagen. Dann kann man nicht mehr miteinander reden. Sie sitzen in der Synagoge und schauen Jesus zu, ob er es wagt, am Sabbat jemanden zu heilen. Übrigens heilt Jesus nur mit Wort, er macht gar nichts. Er langt den Kranken gar nicht an, sondern er sagt ihm einfach, streck die Hand aus. Und er streckt die Hand aus und dann wird er gesund. Aber sie warten darauf, ihn anzuklagen. Es geht gegen die Person. Und zuletzt, sagt die Konfliktforschung, geht es eigentlich darum, dass geht's nur noch um die Zerstörung. Wenn man in Konflikten keine Lösung findet, dann geht es darum, den anderen kaputt zu machen. Dann geht es darum, dem anderen nicht mehr nur anzuklagen, sondern das heißt, wenn ich untergehe, dann gehst du auch unter. Und diese drei Schritte finden sich da. Denn am Ende sagen die Pharisäer, dieser Kerl, der muss beseitigt werden, der muss zerstört werden. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie Jesus darauf reagiert, auf diese Konflikte. Er geht diesen Weg eben nicht mit. Er geht nicht diesen Weg mit, dass er Koalitionen bildet und dass er gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten vorgeht. Dass er sich verbündet. Die Pharisäer, die verbünden sich mit den Anhängern von Herodes. Muss man sich mal vorstellen, Herodes war ja eigentlich den frommen Juden ein Dorn im Auge. Ein Jude, der mit den Römern zusammenarbeitet. Ein Jude, der Zoll nach Rom bezahlt. Das ist ja gar kein richtiger Jude, oder? Aber die Pharisäer und die Herodianer, die werden sich einig, Jesus muss weg. Aber Jesus macht das nicht. Sondern er lädt immer wieder ein, zurückzukommen auf seinen Weg. Immer wieder zu überlegen, was ist eigentlich Gottes Wille? Was ist für den Menschen gut? Worum geht es eigentlich wirklich? Geht es um äußeren Gottesdienst? Oder geht es darum, dass Menschen Gott begegnen? Geht es darum, dass unser Wille geschieht oder dass Gottes Wille geschieht? Jesus baut immer wieder Brücken. Er spricht vom Bräutigam, um die Pharisäer einzuladen. Er stellt ihnen die Frage, was ist richtig und falsch am Sabbat, Gutes oder Böses tun? Er verurteilt sie noch nicht, aber sie sind nicht bereit, von diesem zerstörerischen Weg abzugehen. Am Ende dient dieser Weg Gottes Sache. Aber ich glaube, es ist gut für uns, dass wir uns das auch mal bewusst sind. Das gilt ja nicht nur für die Konflikte, die Jesus mit den Pharisäern hatte, sondern das kann auch für unsere Konflikte gelten. Wenn wir nicht den Ausstieg schaffen aus Konflikten, wenn wir nicht innehalten, dann landen wir bei der Zerstörung. Wenn wir uns als Gemeinde und als Menschen nicht immer wieder überlegen, ja, was will denn eigentlich Jesus in dieser Welt? Wenn wir uns nicht darauf einigen, auf Jesu Weg, der Liebe und der Barmherzigkeit, der Vergebung und der Freiheit zu gehen, dann landen wir irgendwann bei der Selbstzerstörung. Die Pharisäer haben übrigens nicht nur Jesus ans Kreuz genagelt, sondern sie haben sich auch selber zerstört. 70 nach Christus ist das Judentum untergegangen. Das Land Israel, also das Judentum nicht ganz, aber das Land Israel ist zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden. Es gab kein Volk mehr dort, kein religiöses Zentrum mehr. 135 nach Christus wurde ein letztes Mal Jerusalem platt gemacht und dann gab es bis 1900 irgendwas keinen Staat Israel mehr. Ich glaube, dieses Verhalten von Jesus ist in zweierlei Hinsicht wichtig für uns heute. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass Jesus deutlich macht, wisst ihr, liebe Pharisäer, ich lade euch ein, auf meinen Weg zu kommen. Ich lade euch ein, den Weg der Liebe zu gehen. Ich lade euch ein, Gott persönlich kennenzulernen. Ich lade euch ein, mit mir zu feiern, dass Gott an deinem Leben interessiert ist. Ich lade euch ein, aufzuhören, äußerlich Gottesdienst zu feiern und innerlich eine Beziehung zu Gott zu suchen. Ich lade euch ein, barmherzig zu sein, Vergebung zu geben und nicht nur eine äußerliche Fassade aufzubauen. Und auch bei uns gilt heute diese Einladung, dass Jesus uns sagt, komm mit auf meinen Weg. Ich will dir zeigen, wie Gott ist. Ich will dir zeigen, was gemeint ist mit der Bibel. Ich will, dass du Gottes Willen lebst und dass dein Leben gelingt und nicht, dass es dich einschränkt und dich zerstört. Ich will dir zeigen, wie groß und barmherzig und liebevoll Gott ist. Und ich glaube, das war damals wie heute, wäre es so einfach gewesen, zu Jesus zu gehen und zu sagen, weißt Jesus, ich bin eigentlich interessiert an dem, was du mir zu geben hast. Ich bin bereit, darüber nachzudenken, was ich ändern muss in meinem Leben. Ich bin bereit, mich von deiner Liebe anstecken zu lassen. Ich bin bereit, Gott neu kennenzulernen. Und dazu kann das Zweite gehören, dass wir in den Konflikten, die sich immer wieder ergeben, nicht diese Treppe der Zerstörung runtergehen. Dass wir anfangen, gegen Menschen zu schießen, Parteien zu bilden, hintenrum versuchen, Leute abzusägen und zu zerstören, sondern dass wir in der Kraft Jesu aufeinander zugehen, einander vergeben, dass dann auch Versöhnung stattfindet und ein neues Miteinander. Jesus lädt uns ein, seinen Weg zu gehen. Es war für Jesus kein einfacher Weg. Am Ende landet er am Kreuz, weil er bereit ist, Gottes Liebe überdeutlich zu zeigen. Jesus geht einen neuen Weg und er selbst ist dieser Weg. Und deswegen freue ich mich, dass wir an Ostern darüber nachdenken können, was bedeutet es? Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du bist ein lebendiger Gott und du bist in diese Welt gekommen, um uns deine Liebe zu zeigen. Du bist in diese Welt gekommen, um unseren neuen Weg zum Vater zu öffnen. Du bist in die Welt gekommen, um vordergründigen Gottesdienst zu beenden und unsere Herzen zu verändern. Du bist in die Welt gekommen, weil du uns liebst weil du dich nach uns sehnst, und dafür danke ich dir. Und Herr Jesus, du siehst, wie wichtig das ist, dass wir immer wieder innehalten und verstehen, was dein Wille ist, was dein Weg ist, was dein Vorhaben ist. Und danke, Herr, dass du uns überdeutlich erklärst, was es mit dem Gesetz auf sich hat, warum du den Sabbat gemacht hast, Vater, und dass du uns einlädst in eine neue und tiefe Beziehung mit dir. Danke, Herr Jesus, für diesen Tag, für diesen Sonntag, für die Ruhe, für den Moment, wo wir dir zuhören durften. Und wir wollen darum beten, dass du uns auch im Alltag zeigst, was es heißt, dass du da bist, dass du unsere Nähe suchst, dass du uns liebst, dass du uns vergibst, dass du barmherzig bist und dass du einen neuen Weg gehst. Amen.